ja, Rest für Ruhelose. Es geht halt um das um REST-APIs, generell mit Schwerpunkt auf mobile Endgeräte, was man letztendlich beachten möchte, muss. Ups, einen Moment, Entschuldigung. So, ich bin Christian. Ich bin von Bud Friendly. Wir machen Softwareentwicklung jetzt seit 4 Jahren. Also wir sind zu zweit. Software Craftsman im klassischen Stil. Wir entwickeln vorrangig in Python. Daher nochmal ein kleiner Hinweis. Wer noch Python-affin ist oder es werden möchte, hat die Chance dazu am 14. bis 19. Oktober in Köln. Da findet die PyCon statt, im Komet. Und ich möchte erst beginnen. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mit REST-APIs gearbeitet oder implementiert in irgendeiner Form? Okay, ich würde da nochmal einen kurzen Recap machen generell und REST einfach nochmal umreißen. Also REST bedeutet erstmal Representational State Transfer. Es hat einen Ursprung in der Dissertation von Roy Thomas Fielding. Der hat da ursprünglich die, also es ist den Roy da beschrieben hat. Mittlerweile ist es soweit, dass es von Microsoft in Form von OData spezifiziert wird oder standardisiert. Die haben REST als Grundlage genommen und dann nachher ein paar Häppchen draufgelegt. Und REST hat erstmal im Wesentlichen unterliegt REST einigen Rahmenbedingungen, und zwar, dass es sich um eine Client-Server-Architektur handelt, dass es zustandslos ist, die API, dass das Ganze cachebar ist und mehrschichtig. Das ist nachher wichtig, wenn man dann auf Load-Balancing zukommt oder Proxies, Firewalls, in die Richtung. Und dass es sich dabei um eine Stelle handelt, wie ich damit umgehe bei REST. Darunter unter REST, da gibt es dann einige Artefakte letztendlich, womit wir im REST-Kontext arbeiten. Das ist einmal die URL als sich, die eine Ressource repräsentiert. Also was das im Detail ist, gehe ich nachher noch drauf ein. Dann haben wir HTTP-Methoden, die Operationen der Ressourcen an meiner API reflektiert und Repräsentation von einzelnen Ressourcen. Das sind dann sogenannte hypermediale Formate. Und man hat eine Linkverwandtschaft. Man kann quasi Ressourcen untereinander verketten und um in bestimmten Formen mit diesen Ressourcen zu agieren. Erstmal vielleicht den Unterschied zu einer URL, wie man es kennt, wie man sie im Browser eintippert, kennt jeder. Und die Ressource ist quasi in meiner API quasi jetzt unten Books oder Books 1. Damit definiere ich jetzt quasi eine Sammlung an Büchern oder ein einzelnes Buch. Das wäre quasi das Buch als Ressource. Auf diese Ressourcen kann ich verschiedene Methoden aufrufen. Das sind dann HTTP-Methoden, Post, Get, Put und Delete. Die werden quasi auf Operationen gemappt, wie zum Beispiel zum Anlegen von einzelnen Entitäten, zum Lesen von Entitäten oder Entitätssammlungen, wie man jetzt sieht bei API Books, oder auch zum Aktualisieren von einzelnen Entitäten oder letztendlich halt zum Löschen. Wichtigster Punkt bei einer REST API oder einer der wichtigsten ist halt, dass es sowas wie die Idempotenz gibt. Das bedeutet, dass das mehrfache Absenden einer Anforderung an eine API keine Veränderung vorruft quasi oder sich nicht zwischen den Aufrufen darf es sich halt nicht anders auswirken letztendlich. Das ist allerdings nicht von Roy Fielding, sondern das ist generell ein Teil der HTTP-Spezifikation aus dem RFC 2616. Und das gilt im Wesentlichen für Get, Head, Put und Delete. Also das bedeutet, wenn ich jetzt mehrfach eine Ressource anfordere via Get, sollte ich diese halt nicht verändern letztendlich. Es darf keine Veränderung stattfinden. Genauso wie bei Head, beim Put, was im Update reflektiert oder im Delete. Und dann gibt es noch die Unterscheidung von einer Ressource, wie jetzt im Buch. Ein Buch kann quasi in der Form verschiedene Repräsentationen haben. Das wäre zum Beispiel, wir haben die Ressource, ein Autor John Doe. Und die Repräsentation ist die Abbildung einer Ressource. Das heißt, ich kann da jetzt eine JSON-Repräsentation, im einfachsten Fall ist dann halt, wäre der Autor John Doe und der Titel des Buches ist Being Anonymous. So würde dann quasi eine XML-Repräsentation aussehen, im simpelsten Fall, Entschuldigung. Oder auch halt YAML, und das ist halt denkbar, dass ich da HTML, das geht nachher noch weiter, quasi, oder ASN, oder was ich sonst für Anforderungen letztendlich habe. Gute Frage, warum möchte ich das letztendlich? Warum strebt es mich danach, irgendwie im Stile REST zu arbeiten bei einer API? Das hat mehrere Gründe. Erstmal ist es einfach zu verstehen, wenn man schon mal als Entwickler in dem Kontext gearbeitet hat und weiß grundlegend, wie HTTP oder das Internet funktioniert, dann ist es relativ einfach, dieses Prinzip auf die API zu übertragen. Genauso, also in der Form kann ich dann, habe ich auch eine relativ kurze Einarbeitungszeit, das heißt, wenn ich einmal eine REST die grundlegenden Prinzipien verstanden, kann ich relativ einfach auf andere APIs übertragen. In Realität sieht das natürlich nachher ein bisschen anders aus, weil dadurch, dass REST kein Standard ist, hat jeder seine Form und Art, wie er REST implementiert. Genau, und das führt natürlich letztendlich dazu, dass ich meine API halt schnell erweitern kann oder zügig erweitern kann. Ich kann dann halt neue Artefakte da reinnehmen, meine API ist relativ übersichtlich, das Ganze. Und noch schöner ist natürlich nachher für denjenigen, der das Ding integriert, dass es relativ durchschaubar ist. Also ich sehe dann halt recht zügig, auch wenn ich jetzt keine umfangreiche Doku habe, wenn das wirklich nach dem REST-Prinzip aufgebaut ist oder nach dem Stil, kann ich mir halt vorstellen, wie funktioniert das. Dann weiß ich, okay, da gibt es die und die Endpunkte, da kann ich jetzt die und die Methoden drauf aufrufen, dann passiert das und das. Also ich kann dann da auch Bücher abrufen, oder ich kann das dann analogieweise, sage ich mal, auf Videos. Ich will Videos abrufen, dann weiß ich, okay, get Videos, macht halt das und das. Also es schließt sich von selbst. Das war jetzt eigentlich so viel erstmal zum Rest so im Wesentlichen. Der Schwerpunkt jetzt natürlich ist REST und mobile Geräte. Und dabei, stellt sich erstmal die Frage, was so speziell an mobilen Geräten ist. Das ist vielleicht dazu erstmal, jeder siebte Mensch ist es mittlerweile, besitzt ein Smartphone auf der Welt. Das ist schon wirklich krass. Vor allem, wenn man sich dann vor Augen führt, dass es insgesamt 6 Milliarden Handys weltweit gibt. Und in absehbarer Zeit wird es fast mehr Handys als Menschen auf der Welt geben. Und dazu kommt dann noch, dass jeder dieser Benutzer von mobilen Endgeräten, also im Spezialfall jetzt Smartphones, sage ich jetzt mal, auf einem klassischen Handy wird es ein bisschen schwierig, ist halt weniger bereit zu warten einfach. Das heißt, wenn ich jetzt an der Bahnstation stehe und ich habe mein Handy in der Hand und ich habe jetzt irgendeine Applikation, da kann ich jetzt nicht wie beim Desktop sagen, okay, ich gehe mal ins andere Tab oder ich mache dann noch was nebenbei oder ich spiele dann, keine Ahnung, Solitär oder weiß ich nicht. Sondern ich bin dann halt wirklich fokussiert auf diese eine Applikation und wenn das halt dauert, dann ist es halt sehr annoying und ja, der User hat dann meist keinen Bock mehr oder ja, ich lasse es dann einfach sein. Dazu muss man sich mal vor Augen führen, wie die Entwicklung da jetzt war. Also wir sind halt mit Edge gestartet quasi, 55 Kilobit. Ist heutzutage unvorstellbar eigentlich, dass das irgendwie mal vernünftig funktioniert hat. jetzt mittlerweile mit UMTS und ja, HSPA 42 Mbit. Ich meine, okay, das ist in den meisten Regionen auch noch traumhaft irgendwie, funktioniert auch nur in Ballungsgebieten. Ja, das sind erstmal so die wesentlichen Datentransferraten. Und wenn man sich da mal die Verbreitung anguckt, ich habe jetzt leider nichts gefunden weltweit, also Afrika und Asien, also Afrika ist sowieso sehr dünn, was das angeht, aber ich habe jetzt leider keine aktuellen Informationen noch darüber gefunden, aber das ist jetzt erstmal zu Europa. Und wo man auch sieht, selbst Deutschland schwirrt halt irgendwo hier unten rum, was Bandbreite angeht, nachher bei mobilen. Und was mich auch überrascht hat, ist halt, dass Bulgarien ganz weit vorne ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man da einfach ganz deutlich, dass halt viele mobile Devices einfach noch im unteren Segment an Datentransfer unterwegs sind. Und von daher muss man da schon darauf achten, was man wann, zu welchem Zeitpunkt und wie wohin schickt. Und das ist halt, also ist keine triviale Aufgabe, da sollte man vorher schon mal drüber nachdenken. Genau, dann zeichne natürlich klar, beim mobilen Gerät habe ich meist das Problem, ich sitz im Auto oder in der Bahn, habe dann Wechsel zwischen Funkzellen oder keine Ahnung, vielleicht auch gerade irgendwie ein Meteorit, der da über die Erde kreist, irgendwelche Störungen oder Interferenzen verursacht. Das heißt, Verbindungsabbrüche kommen auch häufig vor. Generell habe ich natürlich, klar, weil auch wenn man sich vor Augen führt, man hat jetzt Quad-Core-Handys mit, 1,8 Gigahertz und 4 Kern und 500 MB RAM. Speicherkapazität noch ein knappes Gut, weil das sehr stark kontrolliert wird vom Betriebssystem letztendlich auch. Deswegen muss man schon darauf achten, was man wohin schickt. Und natürlich habe ich immer noch das Bottleneck, halt die Transferrate an sich. Und letztendlich, was ich auch noch habe, natürlich darauf an, wie speziell das nachher wird, die Applikation, die ich da baue. Ich bin halt begrenzt durch die Darstellung. Also die Bildschirmabmaße ist klar, ist eingeschränkt, große, kleine Auflösung. Ich habe unterschiedliche Interaktionsflüsse, die ich in der Applikation vielleicht abbilden will. Ist halt auch ein Faktor, wo ich darauf achten sollte. Und ja, jetzt kommen wir halt zu den Maßnahmen, wie ich damit umgehen kann letztendlich an der Stelle in meinem REST-Kontext. An der API. Grundlegend ist es so, dass erstmal alle Maßnahmen darauf abzielen, natürlich klar die Anfragen zu reduzieren generell, dass meine angefragte Datenmenge möglichst gering gehalten wird und klar, dass ich keine unnötigen Anfragen mache auf die API. um generell da die dann Transferrate zu schützen. Dann stellt sich grundlegend die Frage, okay, was für Formate unterstütze ich in meiner API? Gibt es halt eine Vielzahl. Das Problem an der Stelle ist auch, dass das Format einen wesentlichen Einfluss auf den Speicherverbrauch und die Geschwindigkeit hat, den ich nachher habe, auf meinem Device selber. Das heißt, wenn ich jetzt an der API irgendein Riesendokument anfordere, dann muss es erstmal deserialisiert werden und verarbeitet werden und dann entsprechend dargestellt. Das ist nur so ein simpler Vergleich von JSON und XML, wo JSON halt effizienter ist, generell was die Darstellung angeht, dass ich weniger Overhead habe im Vergleich zu XML, sage ich jetzt mal. Aber da auch wieder kommt es wieder an, was für ein Device ich unterwegs bin, ob ich jetzt auf Android oder iOS, je nachdem, was ich da auch wieder für eine Implementierung habe des Ganzen, was ich da benutze, das hat halt schon wesentliche Auswirkungen auf das Ganze. Dann gibt es klar die Komplexität der Datenstrukturen. Das heißt, wenn ich jetzt mein Word-Dokument, sage ich jetzt mal, als XML-Struktur übertrage, wird es weniger lustig werden am Ende, weil mein Handy da beschäftigt ist. Deswegen, also das ist auch wieder unterschiedlich, je nach Implementierung von Parsern oder auch auf den Devices. Habe ich lieber eine flache Struktur, wo ich vielleicht ein oder ist die stark verschachtelt mit Verweisen, also hierisch. Gleich die Lösung für quasi, das ist dann, das nennt man Expansion. Das sieht dann folgendermaßen aus, das ist vergleichbar mit dem SQL. SQL-Joins sind die im Begriff so an sich. Damit sage ich halt dem Server, okay, ich möchte benachbarte Elemente von der Ressource, die ich jetzt habe, erhalten mit meiner Anfrage. Ohne Expansion sehe das dann halt so aus. Ich mache jetzt quasi eine Anfrage auf meinem Autor und möchte den auslesen. Da ist er wieder, unser John Doe, und habe jetzt seinen Autor und sein Geburtsdatum und ich möchte eigentlich die Bücher darstellen. Der nächste Schritt wäre dann halt, okay, dass ich jetzt vom Autor John Doe mir die Bücher hole, und das wären dann halt schon zwei Anfragen in dem Kontext. Und das möchte ich natürlich vermeiden letztendlich. Da könnte man dann sowas machen wie so eine Expansion, dass man sagt, okay, ich möchte gerne den Autor John Doe haben, aber bitte liefer mir die Bücher gleich mit, und dann sehe ich unten in meiner Antwort, habe ich dann gleich die Bücher. Das kann man natürlich beliebig erweitern letztendlich. Also das ist auch in der OData-Spezifikation wird es auch Expand genannt. Da gibt es nachher noch viel tiefergehendere Sachen. Aber OData ist nochmal ein Thema für sich. Da kann man auch schon wieder ein separates Fass aufmachen quasi. Aber das ist quasi die Syntax oben. Es gibt die in abgewandelter Syntax, das ist jetzt nichts Rest-Spezifisches, sondern das hat OData für sich definiert oben mit dem Dollarzeichen und Expand. Es gibt da verschiedene Formen. Auch bei AWS, da heißt das dann Response Groups, quasi in die Kerbe schlägt das dann. Das ist noch ein bisschen weitergetrieben mit Expansion, wo ich weiß, okay, ich habe halt irgendwie einen Autor, der hat jetzt auch Videos gemacht, und dann quasi, ich glaube, die Funktionsweise ist klar an der Stelle, wie es läuft. Wichtigstes Thema halt nachher bei der API ist natürlich, dass ich meine Daten, die ich da schon mal durchs Netzwerk buxiert habe, irgendwie nicht nochmal transferieren möchte, beziehungsweise nochmal verarbeiten möchte, auch serverseitig nicht. Deswegen spielen also Sachen wie Caching halt die entscheidende Rolle und machen da halt natürlich nachher viel aus. Grundlage von dem Cachen sind quasi die Entity Tags, die kennt man noch vom Desktop quasi, das sind oben im Header der HTTP-Anfrage oder in der Response quasi kodiert. Die, wenn man es ernsthaft nimmt, ist es quasi auch eine Repräsentation von der einzelnen Ressource. Das heißt, ich habe nachher über die kodierte Antwort vom Server, die ich da habe, quasi eine Prüfsumme oder irgendwie das Gleiche, auf jeden Fall ist das eindeutig identifiziert, an der ich nachher feststellen kann, dass Änderungen stattgefunden haben. Und dank dieser E-Tags bin ich nachher in der Lage, bedingte Abrufe, das sind dann sogenannte Preconditional Header, zu setzen, wo ich dem Server dann sagen kann, zum Beispiel in diesem Fall jetzt hier, if match ist ein Preconditional Header, den ich mitschicken kann. Da weise ich halt den Server an, dass er erst die Vorbedingungen prüft, bevor die Anfrage auf den beim Server aufschlägt. Das ist hier ein Put-Request, das heißt, jetzt möchte er irgendwie auf dem Autor John Doe was aktualisiert haben an Daten. Das soll aber nur durchgeführt werden, wenn if-match FUBAR, sprich wenn das E-Tag FUBAR sich geändert hat serverseitig. Der Server würde jetzt hingehen und prüfen, okay, sind die Daten, die ich hier habe, oder der Cache würde halt hingehen und sagen, okay, ist FUBAR noch aktuell, hat sich da was geändert? Und wenn, dann bitte aktualisieren. Das Gegenstück dazu ist halt if-none-match. Das war halt interessant generell am Client, wenn ich halt Anfragen habe, um zu prüfen, ob die sich von dem E-Tag des Servers unterscheiden. Also wenn ich das jetzt nicht nochmal transferieren möchte letztendlich, dann kriege ich halt vom Server dementsprechend eine Response zurück. Also ich frage halt an, if-none-Match mit dem E-Tag und dann sagt er mir halt, ja, okay, 304, das, die Daten, die du da hast oder das E-Tag, was du da hast, die Daten dazu haben sich nicht verändert, dann kriege ich ein 304 zurück, dann weiß ich ganz genau, okay, ich bin auf meinem Client-Device halt aktuell und up-to-date, ich brauche eigentlich gar nicht mehr die Daten anfordern, das war's. Und am anderen Fall kriegt man halt einen Status 200 zurück vom Server mit einem aktualisierten E-Tag. Das heißt, dann weiß der Client, ah, okay, jetzt muss ich hier meinen Cache aktualisieren und zieht sich das dann quasi. Genau, das Gleiche kann man quasi auch mit einem Head-Request machen. Da kann ich jetzt dann sagen, okay, gib mir dementsprechend, ich will einfach nur prüfen, ob sich API Books geändert hat. Das ist hier dieser if unmodified since Header. Ob sich seit dem 2. Juni 2010 was an der Resource geändert hat, meinen Büchern. Und dementsprechend ist quasi nach dem gleichen Schema, gibt er da auch wieder Status 304 zurück, not modified oder halt ein 200er und sagt mir halt, okay, das hat sich halt verändert. Das ist quasi, genau. Das Head-Kommando quasi kann man auch benutzen, quasi um abzuschätzen. Ich meine, das ist jetzt eine relativ simple Query oben, Head API Books. Jetzt nehmen wir mal an, keine Ahnung, ich bin bei Amazon und frage mir jetzt alle Bücher ab. Das kann natürlich unter Umständen ugly werden. Weil ich halt, keine Ahnung, nachher 10.000 Bücher habe und mein Client davon erschlagen wird. Das kann ich jetzt vorher mit dem Head-Request halt prüfen und sage halt, okay, gib mir mal bitte die erwartete Größe der Antwort zurück. Das heißt, ich schicke das jetzt zum Server und der Server sagt mir dann, okay, 200 und sagt mir dann Content Length. Und da steht dann im Idealfall drin, wie groß die zu erwartende Antwort wäre. Der Head-Request an sich unterscheidet sich quasi nicht vom Get-Request, also vom richtigen Anfordern der Ressource, außer dass ich den Body der Antwort nicht erhalte. Also meine eigentliche Payload, meine eigentlichen Daten, die werden halt nicht mitgeschickt, sondern halt wirklich nur der Header, den ich kriegen würde. Und daher kann ich halt sehen, okay, ist jetzt ein bisschen groß das Datenpaket und dementsprechend müsste ich meine Anfrage umformulieren, indem ich vielleicht die Anfrage filter und sage, okay, ich möchte halt nur die Bücher von John Doe haben oder ich möchte halt nur die Bücher in dem und dem Zeitraum haben. Und das ist schon mal eine Variante, damit umzugehen. Eine ganz nette Weise auch mit großen Dokumenten, wenn man sie dann transferieren muss, ist halt, dass man sie halt chunked kodiert, sprich Streaming übermittle ich das Ganze. Das heißt, ich stelle die Anfrage an den Server und der Server liefert mir einfach stückchenweise immer die Klamotten ins Haus und der Server kann das selber sogar in Echtzeit, also der muss das nicht vorlagern, er kann das selber, wenn man möchte, in quasi Echtzeit dann generieren die Daten und quasi rausschicken. Es kommt, muss man gucken, wenn man gerade große XML-Dokumente hat, die man da irgendwie streamen möchte oder sowas, das ist ganz interessant. Ist halt ein Aspekt, den man da und stellenweise, also es kommt auch ganz auf den Anwendungsfall halt an. Ist natürlich dünn gesät, aber wenn man da größere Sachen hat, die man da direkt parsen will, vielleicht durchgehend, dann kann man das so machen. Aber wesentlicher Punkt ist halt letztendlich auch bei der API, dass man von vornherein Komplexität reduziert. Also sprich, wenn man sich halt, klar, man ist ja halt nicht klar, dadurch, dass die ganze Landschaft an Smartphones halt dermaßen fragmentiert ist, ist halt natürlich unklar, was für ein Device das gerade angezeigt wird. Deswegen komplexe Berechnung, ich sage jetzt mal, ich habe irgendwie eine Ladder oder sowas in irgendeinem Spiel, da lasse ich natürlich den Client jetzt nicht erst alle User abfragen und selbst berechnen, wer ist denn da jetzt der Top-Performer in meiner Hitliste, sondern okay, das lasse ich den Server berechnen und stelle dann halt da die Information bereit. Genau. Stelle ich dann, und gegebenenfalls, also wenn es so, wenn ich so klassische Punkte, so klassische Sachen habe, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Top-Tweets der Woche oder sowas, dann mache ich da auch vielleicht sogar einen direkten Endpunkt in meiner API, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, API-Statistics, wo ich halt spezielle vorbereitete Statistiken ausliefern kann, so dass der Client eigentlich nicht mehr viel machen braucht, als das darstellen. Genau. Bei der ganzen, momentan ist es so, dass dieses REST, ja, mittlerweile nennt man es HATOS, also versucht in dieser ganzen XML-Repräsentation oder auch bei den JSON ist halt wenig Hypermedia drin, also die Semantik ist halt vollkommen unklar, in welchem Kontext was steht und was das für eine Bedeutung hat. Das versucht man jetzt ein bisschen anzureichern, indem man einfach sagt, okay, oder beziehungsweise die Frage ist halt an der Stelle, woher weiß der Client eigentlich, welche Repräsentationen verfügbar sind, also in welchem Format steht das jetzt parat? Gibt es da ein JSON XML oder gibt es da nur ein ASN1? Und dann natürlich klar, wie ist die nächste Operation, was kann ich eigentlich mit meiner Ressource, die ich hier habe, wie meinem Buch, was kann ich damit eigentlich noch anstellen? Das kann man jetzt natürlich alles fein dokumentieren und da die Semantik rausnehmen, das ist halt so der klassische Fall, ich dokumentiere das alles fein und sage halt, okay, wenn ich hier ein Buch da kaufen unter der URL und muss man das die ganzen URLs dokumentieren. Die Idee geht nachher weiter, dass man natürlich sagt, okay, man erzeugt direkt Verweise in seiner Response, sodass der Client schon, dass er den Flow gar nicht kennt und sich das dynamisch entwickelt. Genau, das ist letztendlich dann die Essenz davon. Durch Links weise ich den Client an oder hilft den Client halt, Ressourcen und Operationen zu identifizieren. Über Link-Verwandtschaften, ja, klingt in Deutsch ein bisschen blöd, das sind halt die Link-Relations, die man auch kennt, wie man es beim Icon, und habt ihr bestimmt schon mal gesehen, denn generell auf HTML-Seiten, Author-Tags und sowas, also wo ich eine Semantik hinter einem Link klemme quasi. Die sind von der IANA definiert, da gibt es eine ganze Liste an Zeug. Also ich kann da Links auszeichnen und sage halt, damit der Client weiß, okay, das passiert dann halt, es gibt zum Beispiel einen Payment-Link, aber das sehen wir gleich noch. Genau, der Client braucht im Idealfall keine Kenntnis von den URLs zu haben, das heißt, ich habe halt einen Einstiegspunkt für den Client in meine API und der hangelt sich einfach nur anhand dieser Link-Relations durch diese ganze Applikation und weiß halt, wie sich das entwickelt oder was er halt bei welcher Aktion quasi machen muss, welchen Link er dann ausführen muss. Genau, und damit braucht er halt im Wesentlichen keine Kenntnis vom Applikationsfluss zu haben. Das ist klar, das ist auch nur beschränkt letztendlich, das ist natürlich die Idealvorstellung, die man hat, muss man gucken, wie weit das geht. Auch da gibt es vielschichtige Diskussionen, weil die im Wesentlichen eigentlich definiert sind, diese Link-Relations, aber es gibt viele APIs, die weichen das auch auf und definieren da eigene, da muss man gucken, wie standardkonform man sich da irgendwo nachher verhalten will. Genau, dazu braucht es eine Semantik generell, also sprich, mein bloßes XML sagt noch gar nichts aus. Im Idealfall sind das solche Sachen wie XHTML, jetzt Atom, versuche ich halt zu paaren. Dann kommen solche Sachen nachher raus, wo ich dann jetzt sage, okay, ich habe halt eine XML-Response. Da bediene ich mich hier quasi oben von dem Atom-Namespace für die Links-Auszeichnung und meine Links unten sind dann halt klassische Atom-Links. Da kann ich Relation, ich habe jetzt hier ein Buch als Repräsentation in XML und sage dann halt, okay, der Client weiß dann jetzt, wenn er auf den Payment-Knopf drückt, dann weiß er halt, okay, ich brauche mir eigentlich nur den Link raussuchen, der das Payment auszeichnet und dann weiß ich halt, an welche URL ich mich wenden muss und kann dann dementsprechend aufrufen. Oder wenn er jetzt sagt, okay, der Client möchte eine alternative Darstellung haben zu der XML-Repräsentation, dann sieht er halt, okay, ich habe halt hier Relation Alternate und den Typ Text HTML und weiß halt, okay, da ist die HTML-Darstellung dieser Repräsentation. Genau, in dem Rahmen gibt es dann noch einige interessante APIs, die man sich da angucken kann. Das ist schon sehr umfangreich von Lovefilm, die haben da eine schöne API hochgezogen. Natürlich auch mit ein paar Abweichungen an einigen Stellen, muss man gucken. Netflix hat eine sehr schöne API, die auch schön dokumentiert ist. Die ist schon sehr, sehr REST. Jira auch. Also Netflix und Jira, die machen auch ganz intensiv von dieser Expansion Gebrauch halt letztendlich, um da die Requests zu reduzieren. Und Huddle hat auch eine schöne API, das ist so eine Content Collaboration Plattform, die haben auch eine REST API, die sich auf jeden Fall lohnt anzusehen in dem Rahmen. Ja, das war's. Danke. Habt ihr noch Fragen? Ja, okay, ich meine, wenn die Verbindung weg ist, letztendlich, da kann der Client nachher auch nicht viel machen, außer die Sachen halt natürlich zu cachen in irgendeiner Queue und zu sagen, okay, nachher, ich habe es mit dem E-Tag, dass er sagt, okay, ich schicke jetzt hier einen Conditional Put weg und dann muss der Server halt gucken, ist das jetzt wirklich aktueller, hat sich da was getan? Ja, also, ja. Also das ist ja das Prinzip von REST an der Stelle, dass es quasi keinen REST-Client gibt, dadurch, dass ich mich einfach den Standard-HTTP-Bordmitteln bediene. Also ich benutze einfach die Standardmethoden. Im Endeffekt könnte ich sogar mit Curl, wenn ich es will, an der Kommandozeile meine API befragen. Also das ist relativ simpel. Also sowas wie den REST-Client gibt es nicht. Im Endeffekt ist das ein normaler HTTP-Client, mit dem ich dementsprechend GET-Anfragen auslöse und Post-Anfragen. Also da würde ich die Anfragen formulieren. Also eine Lösung jetzt für die Verbindungsabbrüche muss man natürlich gucken. Das ist auch stark abhängig natürlich von der Applikation, was dann passiert. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein Online-Game habe und die Verbindung ist weg, okay, was will man machen? Ich meine, ich kann ihn jetzt weiterspielen lassen ohne seine Freunde und den durch Bots ersetzen, die Jungs, und hoffen, dass er es nie merkt. An solchen, klar, da kann ich, muss man gucken, so Sachen prefetchen irgendwie, dass man, klar, es gibt Prefetching-Auszeichnungen für Links, dass die Applikation weiß, okay, ich habe jetzt Verbindung, dass man Sachen vielleicht vorlädt schon im Hintergrund irgendwie, während er da auf Pinterest am Surfen ist und schon mal den Cache befüllt. Und wenn es dann wirklich mal ausfällt, okay, dann kommt mal wenigstens noch durch den nächsten Aussetzer durch. Da muss man mal gucken, wie auch die Applikationsstrategie da ist, also wie die Intention auch in der Applikation ist. Ja, also die Frage war halt, ob es eine Variante gibt, quasi um zu unterscheiden oder die API andere Antworten ausliefern zu lassen in Abhängigkeit von dem Client, sprich jetzt iOS oder Android. Gibt's schon. Klar, natürlich kann ich meinen User Agent da untersuchen und da was mit machen. Es ist allerdings jetzt wenig reststilistisch sinnvoll. Bei Netflix, die machen es ganz krass. Die schalten nämlich, das ist dieses Multilayered Argument, die schalten einen ganzen Layer drüber, zum Beispiel für PS3s oder sowas, haben den ganzen Layer, der über der REST-API liegt, weil die einfach erkannt haben, dass die mit der generischen REST-API so nicht weiterkommen und da ganz spezielle Anfragen haben, was die PS3 angeht, und haben dann quasi einen Layer davor gestaltet, der das noch ein bisschen optimiert. Das spielt natürlich vor allem eine Rolle, wenn ich Hintergrund. Das Problem bei diesem ganzen REST-Client ist halt, dass REST halt kein Standard ist. Das heißt, wenn man sich die ganzen APIs anguckt, die im Web unterwegs sind, ist das so ein bisschen Personal Flavor. Da guckt halt jeder so, was mag ich denn? Also, wie ich meine, einer größten Problem, dass man die Aktionen, die Aktivitäten, die man eigentlich mit HTTP-Methoden kodiert, dass die in URLs drin stehen. Da stehen also Sachen drin wie Save und dann solche Sachen. Also das soll auf Teufel komm raus nicht machen. Und deswegen ist es halt so schwierig, da den ultimativen REST-Client zu schreiben, weil da fast jeder seine eigene Version von hat. Auch mit der Auszeichnung. Es kommt dann nachher, es kommen so Aspekte rein wie die Versionierung von APIs. Ne? Wie mache ich das sinnvoll? Selbst da, also da gibt es halt wirklich keine Standardisierung. Da hat jeder seine Best Practice, wie er damit umgeht. Ne? Man kann jetzt sehen, wo das in der Praxis eingesetzt wird, gerade so Netflix oder so, oder LaFilm, das sind halt schon, die machen schon sehr, sehr, sehr gut. Klar, da gibt es auch so Sachen, wo man denkt, okay, das hätte ich jetzt anders gemacht. Aber das ist schon wirklich eine gute Vorlage, wenn man sich da anguckt. So, wie funktioniert das da? Wie ist da die Denke dahinter? Ja, es gibt, du kannst die Versionierung über die Content-Header machen. Manche versionieren selber die Entitäten in XML, dass die dann sagen, okay, die geben andere XML-Namespaces an, dass der Client selbstständig sieht, okay, da hat sich was geändert. Das ist die kodieren selbst den Typ sogar der Ressource da drin. Aber das kommt, ja, das geht doch schon sehr in die Tiefe. Da muss man halt schon wissen, worauf man da hinaus will an der Stelle, ne? Mm-hmm. Ja, vor allem im Sinne von Hypermedia-APIs. Ne? Ich kann da nicht, ich meine, es gibt jetzt mittlerweile auch oder Leute, die fangen halt an, die Responses dann auszuzeichnen, die fangen ein bisschen HTML-JSON zu basteln, sage ich jetzt mal halt. Dann okay, dann habe ich halt nicht den Link, wo ich die Relation dran schreibe, sondern habe ich dann wirklich ein JSON-Element, wo dann drin steht, okay, der ist halt vom Typ Payment jetzt oder das ist ein Autor, der. Also ich habe dann, die Strukturen in JSON werden auf einmal sehr bloated. Da merkt man halt schon, okay, da läuft man halt in irgendeine Grenze rein, wo man gar nicht hin möchte. Wenn man da jetzt komplexe APIs mitschreibt, dann nimmt das ganz gehörige Ausmaße an. Ja, gerade bei so Filteraktionen halt, ne, das ist schon relevant. Also die Frage ist halt, inwieweit ich die Content Links nutzen kann in der Praxis jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es ist im Wesentlichen halt bei, wenn ich weiß, dass die Größe von Ergebnissen wirklich unüberschaubar wird halt, ne? Oder keine Ahnung, wie jetzt bei den Books, das war halt so das simpelste Beispiel, wenn ich jetzt wirklich eine Suche habe, ich tippe jetzt irgendwie was ein, keine Ahnung, ist wie Cats bei YouTube, dann weiß ich ganz genau, okay, da kommen halt 3 Millionen Dinger raus, oder ich weiß es halt nicht. Dann will ich mir das vorher angucken, was kommt denn da zurück? Und dann stelle ich halt fest, okay, da will mir jetzt 10 MB schicken, das lasse ich lieber sein. Natürlich wäre es auch schön, wenn der Server schon von vornherein solche Restriktionen hat, ne? Aber das ist einfach, kommt drauf an, wie solide man da seinen Client bauen will oder wie gut man selber die API kennt, die man da implementiert, ist ja nicht immer zwangsläufig die eigene API, die man da implementiert, wo man einfach selber gucken will, okay, was schicken die mir zurück, wie groß ist das denn? Und dann im Zweifelsfall muss ich halt die Filter genau spezifizieren, dann sage ich halt, okay, zu viele Ergebnisse, bitte Postleitzahl, weiß ich nicht. Im Endeffekt macht die Anwendung den Aufruf quasi. Ich meine, im Idealfall ist natürlich die Anfrage schon gecached irgendwann. Ne? Die existiert natürlich so schon in irgendeinem Cache, wo ich dann sage, okay, die Größe ist jetzt klar, also da brauche ich den Server nicht nochmal für bemühen, dass der jetzt meine ganzen Katzenvideos auf YouTube zusammensucht, sondern die Daten liegen dann schon im Cache und er weiß halt, okay, die Response wird halt 10 MB groß. Put macht Updates und mit Post erzeugt man selber neue Entitäten auf dem Server. Genau, also der Unterschied halt, das ist die Idempotenz an der Stelle wieder. Das heißt, wenn ich jetzt, ich kann 10-mal hintereinander einen Post wegschicken, das heißt, ich im Zweifel hätte ich nachher auf dem Server 10 neue Entitäten angelegt. Wenn ich jetzt 10-mal einen Put auslöse, sprich, ich will jetzt den Namen von John Doe ändern und mache jetzt einen Jane Doe draus, dann kann ich ruhig 100-mal da drauf ballern auf die API und das macht einfach keinen Unterschied. Also da verändert sich nichts. Sonst noch Fragen? Ja. Was? Welche Methode? Tja, ich weiß nicht, was Wells da macht. Ich kenne nicht. Nee, tut mir leid, da kann ich dir leider nichts zu sagen. Ja, dann erstmal vielen Dank.